Münchner Kirchenradio.
Klangräume. Kirchenmusik aus St. Michael.
Ein gutes neues Jahr. Auch 2016 sind die Klangräume in unserem Programm. Wir stellen Ihnen vor, welche Werke und Komponisten in den nächsten Wochen in St. Michael in der Fußgängerzone zu hören sind. Und wir werden auch ins neue Jahresprogramm schauen. Wie fast immer ist auch der Chordirektor Dr. Frank Köntgen bei uns im Studio, wenn wir die Klangräume aufzeichnen. Schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Grüß Gott.
Ja, auch Ihnen grüß Gott, Herr Biel, und alles Gute für das Jahr 2016.
Welchen Wunsch haben Sie denn als künstlerischer Leiter in St. Michael fürs neue Jahr?
Oh ja, dass meine ganzen Ensemblemitglieder hauptsächlich erstmal weiterhin motiviert bei der Sache sind und vor allem gesund bleiben, denn mit kranken Sängerinnen und Sängern, Instrumentalisten spielt sich nicht so gut.
Sie, Ihre Sänger und Musiker haben ein dicht gedrängtes und hochkarätiges Weihnachtsprogramm hinter sich. Sie hatten teilweise überfüllte Gottesdienste. Wie wichtig ist das denn für Sie, den Chor und das Orchester, dass die Kirche auch wirklich voll ist?
Ja, das sind mehrere Felder, die Sie da ansprechen. Also natürlich ist jeder ausübende Musiker, ob das jetzt Chorsänger sind oder Instrumentalisten oder auch die Dirigenten, man spielt ungern vor leerer Kirche oder vor leerem Saal, wenn Sie es jetzt mal auf einen Konzertbetrieb übertragen. Aber ich glaube, in der Kirchenmusik ist es für uns noch eine ganz andere Motivation. Wir spielen ja nicht, weil wir den Menschen präsentieren wollen, wie toll wir Musik machen können, also weil wir da beklatscht werden wollen, sondern der Wahlspruch der Jesuiten heißt ja auch ad majorem Dei gloriam, also zur größeren Ehre Gottes. Das ist eigentlich unser Antrieb zu spielen und zur Freude der Menschen. Das heißt, wir spielen für andere und es macht uns natürlich einen gewaltigen Spaß. Das ist bei aller Anstrengung immer ganz an oberster Stelle. Es muss Spaß machen. Und dieser Spaß und diese Freude auch soll sich auf die Menschen, für die wir es spielen, übertragen. Aber in dem Moment, wo wir es gespielt haben oder spielen, ist es in die Ohren und in die Herzen der Menschen gelegt. Und deswegen ist es natürlich toll, wenn ganz viele da sind, denen wir das zur Verfügung stellen können. Was dann allerdings damit passiert, das haben wir nicht mehr in der Hand.
Inwiefern ist es denn für einen Musiker etwas anderes, wenn er Kirchenbesucher als Publikum hat oder, ich sag mal in Anführungsstrichen, normale Konzertbesucher?
Ja, das liegt in der Wahl der Worte ja eigentlich schon begründet. Es sind eben keine Besucher und es ist kein Publikum, sondern es sind Gottesdienstteilnehmer. Und das würde ich jetzt mal auch wirklich unabhängig davon machen, wie stark der Grad der spirituellen Beteiligung bei jedem Einzelnen wirklich auch ist. Es ist ja auch immer wieder ganz unterschiedlich, mit welcher Motivation Menschen zu uns in den Gottesdienst kommen, eben nicht in ein Konzert. Natürlich kommen sie auch in ein Konzert, aber sie kommen ja hauptsächlich in unsere Gottesdienste. Und da gibt's eben mehr als nur Musik, sondern da gibt's eben auch das gesamte Paket, das gesamte Umfeld, den Raum, die Liturgie, das geistliche Wort, Predigt, Evangelium, Lesungen und vielleicht auch die Dinge, die man mit Worten gar nicht mehr greifen kann, auch vielleicht in der Musik nicht greifen kann. Und da sind wir ein wichtiger, nicht der einzige, aber ein wichtiger Bestandteil. Und deswegen ist es für uns sehr wichtig, eben auch in der Kirche im Gottesdienst Musik zu machen. Und da reden wir ungern vom Publikum, sondern eben von Gottesdienstteilnehmern.
Ich versuche mir als Gottesdienstbesucher, Teilnehmer manchmal auch vorzustellen, was kommt denn eigentlich bei den Musikern da oben an? Spielen die jetzt professionell ihr Programm, was ja schon viel ist und in St. Michael auch immer toll, oder antwortet da in einer ganz schwer fassbaren Weise auch das Publikum? Nehmen Sie das wahr, was da unten geschieht?
Ja, das denke ich schon. Das funktioniert nicht immer jeden Sonntag in gleicher Weise, weil eben so viele Faktoren da eine Rolle spielen. Also erstens sind die Musiker, egal wer es jetzt nur ist, Instrumentalisten, Chorsänger, Solisten, auch Dirigent, man ist jeden Sonntag ein bisschen anders gestimmt. Die Stücke sind ein bisschen anders. Der emotionale Beteiligungsgrad ist schon mal unterschiedlich. Aber es gibt ein nicht näher fassbares Wechselspiel zwischen unten und oben, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Und die Sternstunden, die ereignen sich meistens in den stillen Momenten, wo also man merkt, so das Stück ist jetzt, das Sanctus oder ein Credo ist jetzt gerade verklungen. Und dieser Moment der Stille, daran merkt man, wie gespannt die Gottesdienstbesucher oder Teilnehmer gerade sind oder vielleicht auch nicht. Und das ist jedes Mal sehr unterschiedlich und von daher immer wieder auch eine Herausforderung. Aber ich glaube, man sollte da auch die sprichwörtliche Kirche im Dorf lassen und da auch den Erwartungslevel nicht zu hoch hängen, dass jedes Mal sich Weil er weiß, was er eignen muss.
Ich vermute, dass sich beim nächsten Gottesdienst doch einiges ereignen wird. Sie haben nämlich auch im Januar gleich ein ehrgeiziges Programm. Am Sonntag haben Sie als musikalischen Teil des Gottesdienstes eine Komposition ausgesucht, die in anderen Kirchen schon vor einigen Tagen zu hören war.
Ja, es ist die in Anführungsstrichen schon berühmte Pastoralmesse in G-Dur von Karl Kempter. Und dieses Stück war jetzt in St. Michael schon 3 Jahre lang nicht mehr auf dem Programm, glaube ich. Ja, 3 Jahre lang haben wir sie nicht mehr gespielt, weil ich so ein bisschen bei der Programmplanung auch nach dem Motto verfahre, man muss Stücke, die sehr oft auch an ganz bestimmten Orten zu ganz bestimmten Zeiten immer wieder gespielt werden, man muss sie auch schon mal so ein bisschen dem Ohr der Gottesdienstbesucher auch etwas entziehen, damit man sie vielleicht dann nach 3 Jahren mit neuen Ohren hören kann.
Sie hören die Klangräume, die Sendung zur Musik in St. Michael in der Münchner Fußgängerzone. Das war ein Ausschnitt aus der Kempermesse. Das Sanctus. Chordirektor Frank Köntgen führt das Werk mit Chor und Orchester am 3. Januar zum Hochamt um 9 Uhr auf. Wir haben also schon einmal Appetit gemacht. Woran liegt das eigentlich, dass Karl Kempter so sehr auf diese eine Messe reduziert wurde?
Ja, das ist eine gute Frage, die auch wie das mit den guten Fragen ist, entweder hat man eine sehr schnelle, präzise Antwort darauf oder man fängt an, so ein bisschen herumzueiern. Vielleicht liegt es so ein bisschen in der Vita von Karl Kempter, dass er so unglaublich auf dieses eine Stück reduziert wird. Er hat natürlich auch andere Stücke geschrieben, aber erstens nicht sehr viele. Und er war ja hauptsächlich auch im Domorganist in Augsburg und nicht Domkapellmeister. Und er war immer so ein bisschen im Fahrwasser seines großen Mentors von Martin Keller, der ihn zuerst als Organist nach St. Ulrich in Afra geholt hat und dann quasi im Fahrwasser seiner Berufung zum Domkapellmeister dann auch an den Dom. Und er ist aus Augsburg auch kaum herausgekommen. Er ist fast nie verreist. Er hat ein bisschen Briefkontakt nach St. Florian und nach Einsiedeln gehabt. Aber die wenigen Stücke, die er geschrieben hat, sind auch nur in einem sehr begrenzten Umfeld auch verlegt worden bei Anton Böhminson. Und vielleicht liegt es auch daran, dass nur man ihn auf dieses eine Stück so reduziert.
Aber es muss dann ja wohl auch ganz besondere Qualitäten haben.
Ja, vielleicht ist die Hauptqualität, dass sie von ganz vielen Chören mit nicht einem unbedingt stark professionellen Anspruch auch gut realisiert werden können. Vielleicht war das ein bisschen stark, die Reduktion nur auf die Chöre. Es ist auch für Solisten gut aufführbar und es erstellt auch keine riesigen Anforderungen an ein Orchester. Das hat natürlich zur Folge, dass der Verbreitungsgrad eines solchen Stückes auch in Kirchengemeinden mit einfacheren musikalischen Mitteln durchaus machbar ist und auch so, dass man das Stück auch musikalisch gut verantwortet auch aufführen kann. Vielleicht ist es auch ein Grund dafür, dass gerade diese Pastoralmesse in G-Dur so unglaublich weit verbreitet ist.
Aber es ist deswegen kein simples Stück.
Nein, es ist nicht simpel, aber es ist ein Stück mit einem ganz starken Lokalkolorit. Und das kann ich als gebürtiger Rheinländer schon sagen, dass man sich mit dieser Art von Pastoralmusik, die im Süddeutschland einen ganz besonderen Charme hat, natürlich auch erstmal anfreunden muss. Und dass man auch im Laufe der Jahre erst versteht, warum es vermutlich gerade hier in Bayern einen so unglaublichen unglaublichen, ich sage jetzt mal, auch warmen Einschlag auf die Seele zur Folge hat, wenn man diese Musik hört. Und das tut den Menschen hier gut. Und deswegen ist diese Musik nicht simpel, aber sie ist sehr speziell.
Ähnlich wie mit Kempter ist es auch mit dem Komponisten am 6. Januar. Den Namen Diabelli kennt man fast nur aus den Diabelli-Variationen von Ludwig van Beethoven. Darüber hinaus ist er fast unbekannt, aber auch er hat eine Pastoralmesse komponiert, die sie an Heilig Drei König aufführen.
Ja, und hier bei Diabelli ist es eigentlich es recht unverständlich, warum sein wirklich enormes Schaffen, er hat unglaublich viel geschrieben, es gibt ein 5 Messen von ihm, es gibt auch Operetten, ein wahnsinniges Öre für Gitarre gibt es von ihm geschrieben, auch viel Klaviermusik, warum man ihn auf diese verlegerische Leistung, denn das hat er ja nicht geschrieben, die Diabelli-Variationen sind ja von Ludwig van Beethoven, wie Sie ja schon gesagt haben, da war er jetzt nur als Musikverleger tätig, dass man ihn wirklich nicht kennt, denn diese Musik ist wirklich auch vom Handwerklichen her wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und diese Pastoralmesse in F-Dur hat auch schon so ein paar Ideen, wie Musik von Franz Schubert klingen könnte. Also dass es auch von der Kompositionsstruktur her etwas über den eigenen Horizont hinausweist. Und deswegen finde ich das total schade, dass es zum Beispiel auch bis heute keine gescheite CD-Aufnahme, CD-Einspielung von dieser Messe gibt.
Thank you.
Sie sind in den Klangräumen auf dem Münchner Kirchenradio. Wir sprechen über Werke und Komponisten in St. Michael, einem der ganz besonderen kirchenmusikalischen Zentren in München und in Bayern. Die Pastoralmesse in F von Anton Diabelli ist dort am 6. Januar im Hochamt um 9 Uhr zu hören. Der Termin steht natürlich auch im neuen Jahresprogrammheft 2016, das in St. Michael ausliegt. Das stellt Chordirektor Frank Höntgen zusammen, der bei uns im Studio ist. Herr Dr. Höntgen, das Jahresprogramm umfasst 92 Seiten. Wie lange arbeiten Sie denn eigentlich an diesem Heft?
Ja, die Frage ist nicht einfach zu beantworten, weil man eigentlich ein ganzes Jahr lang an so einem Programm arbeitet. Ich habe jetzt schon die programmatischen Ideen für 2017 und 2018 im Kopf. Man muss sich das dann so vorstellen, dass das Ganze in eine riesige Excel-Tabelle dann irgendwann mal einfließt, wo das gesamte liturgische Jahr niedergelegt ist mit all seinen Festtagen, Sonntagen und Hochfesten, die unter der Woche so sind, und auch die jesuitisch spezifischen Heiligen dürfen ja auch da nicht vergessen werden. Und dann macht man sich halt Gedanken, was kommt wann. Und wenn dann die eigentliche Arbeitsphase losgeht, das ist dann meistens so Anfang, Mitte Oktober, 2 Monate braucht es dann schon, also so ungefähr Anfang September muss dann die Endredaktion erledigt sein, auch grafisch inklusive, damit man dann bis Weihnachten, wo wir dann den Gottesdienstbesuchern von St. Michael dieses Büchlein dann ja mit unter den Baum legen wollen, dass das auch wirklich gedruckt, fertig und gebunden auch vorliegt.
Das heißt aber, Sie wissen jetzt schon, was Weihnachten 2016 in St. Michael zu hören ist.
Ja, das weiß ich jetzt schon, obwohl es immer so ein kleines Hintertürchen noch gibt, denn ganz hinten im Programm auf der letzten Seite steht immer Änderungen vorbehalten. Also es kann natürlich immer mal was passieren, das ist uns 2015 nicht passiert, aber es kann natürlich immer sein, dass irgendwelche Dinge, Krankheit, plötzliche Ereignisse, dass man sagt, nee, das können wir jetzt am kommenden Sonntag so nicht machen, oder es zeichnet sich ein paar Wochen vorher ab, dann muss man das eben aktuell im Kirchenanzeiger eben korrigieren.
Ist das unabdingbar, das so lange im Voraus zu planen? Das nimmt einem ja auch eine gewisse Spontanität, oder?
Das stimmt, aber an so einem sehr speziellen Ort wie St. Michael ist es allein schon deswegen wichtig, so genau zu planen, weil zum Ersten die gesamte Budgetplanung daran hängt. Also wenn ich meinem Kirchenrektor nur sehr vage sagen kann, wie mein Budget für das Jahr 2016 oder 2017 aussehen könnte, dann wird er mit seinem Kirchenverwaltungsrat ein enormes Entscheidungsproblem haben. Das Zweite ist, dass ich natürlich, um wirklich immer gute Musiker, also Instrumentalisten, Soli, Chorverstärkungen bekommen will, muss ich sehr weit im Voraus planen und diese Kräfte auch an St. Michael binden, sonst sind sie nämlich weg.
Nun muss ein solches Heft, das ja schon fast ein kleines Büchlein ist, auch finanziert werden?
Ja, das macht in diesem Jahr zum zweiten Mal der Freundeskreis der Freunde der Kirchenmusik. Das ist ein eingetragener Verein, der sich auch sehr stark engagiert, finanziell engagiert, um die Gottesdienste im liturgischen Rahmen in St. Michael auch zu unterstützen und finanzielles Grundvolumen zur Verfügung stellt. Und zum zweiten Mal wird eben werden die Druckkosten von diesem Förderverein getragen.
Das Jahresprogramm liegt in St. Michael auf. Muss ich mich noch sputen, dass ich noch rechtzeitig ein Exemplar bekomme?
Das glaube ich jetzt nicht. Im ersten halben Jahr dürften immer noch genug da sein. Wir haben mal, als wir 2014 das erste Jahresprogramm mit der Hälfte des Umfangs begonnen haben, sind wir mit einer Druckauflage von 5.000 Stück gestartet. Jetzt sind wir beim Faktor 2. Jetzt haben wir 10.000 Stück aufgelegt. Und wir sind mal gespannt, wie lange wir damit auskommen. Im letzten Jahr waren wir Oktober 2015, waren die letzten Exemplare von 8.000 Stück weg. Also wir dürften, wenn wir es so verteilen, übers Jahr gut auskommen.
Gibt es denn schon ein paar Ereignisse im Programm, für die Sie schon jetzt die Werbetrommel rühren wollen?
Ja, das wären 3 wirkliche Highlights. Das mittlere Highlight wird der 7. Münchner Orgelherbst werden, wo zum anderen auch das Ensemble Singapur ein Sonderkonzert geben wird. Da freuen wir uns ganz besonders drauf. Und dann die beiden großen Konzertantenereignisse. Einmal am 24. April wird es im Rahmen unseres Vorbereitungsweges auf das Gedenkjahr 500 Jahre Reformation das biblische Oratorium Elias von Felix Mendelssohn geben, also am 24. April nachmittags um 16 Uhr. Und dann traditionell das Konzert mit Mozarts Requiem, das gibt es am 20. November, und in diesem Jahr dann kombiniert mit dem Violinkonzert von Alban Berg, dem Andenken eines Engels. Das ist ein geniales Stück aus dem frühen 20. Jahrhundert und das in Kombination mit dem Mozart-Requiem, da freue ich mich auch als Dirigent ganz besonders drauf.
Da kann man sich schon jetzt drauf freuen. Am 10. Januar ist im Programm zu lesen Taufe des Herrn und dass Sie Musik für Orgel und Trompete anbieten. Das ist ja das Traumduo zu Weihnachten und an diesem Sonntag um 9 Uhr ist diese musikalische Begleitung des Gottesdienstes auch ganz bestimmt bewusst gewählt.
Ja, das Zweite Vatikanische Konzil hat ja durch seine Neuordnung des liturgischen Kalenders auf diesen Sonntag das Ende der Weihnachtsfestzeit gelegt. Früher ging das ja bis Maria Lichtmess oder wie das heute als Christusfest, als Herrenfest ja auch heißt, Fest der Darstellung des Herrn. Und wir wollen einfach diesen Weihnachtsfestkreis nicht so sang- und klanglos beenden als möglichen ersten Sonntag im Jahreskreis, den der ja unterm Strich auch irgendwo so latent schon hat, diesen Titel. Und da unsere vokalen Ensembles in der wohlverdienten Nach-Weihnachtspause dann sind, haben wir gesagt, okay, wir setzen diesen festiven Akzent mit dem Königsinstrument und der Königin der Instrumente.
Sie haben uns schon einmal zur Einstimmung ein Stück für Orgel und Trompete mitgebracht.
Ja, und zwar hat das mein Musikerkollege, der Peter Kofler, unser Michaelsorganist, mit dem Solotrompeter der Berliner Philharmoniker vor einigen Jahren auf eine CD eingespielt. Wir hören den dritten Satz des Trompetenkonzertes F-Dur von Antonio Vivaldi.
Wer es am letzten Sonntag der Weihnachtszeit noch einmal ganz festlich haben will, Musik für Orgel und Trompete gibt es um 9 Uhr in St. Michael in der Münchner Fußgängerzone. Sie haben die Klangräume eingeschaltet. Einmal im Monat erzählen wir im Kirchenradio über das Musikprogramm in dieser Kirche. Bei mir im Studio ist Chordirektor Frank Köntgen. So ganz lassen Sie aber auch nach dem offiziellen Ende des Festkreises noch nicht von Weihnachten.
Ja, vielleicht liegt das auch so ein bisschen an meinem sentimentalen Verständnis, dass man doch irgendwo jedenfalls meine Generation noch im letzten Rest Rückenmark gewusst hat, dass früher die Weihnachtszeit mal bis zum 2. Februar ging. Und ich weiß noch ganz genau, dass am 2. Februar auch immer noch in meiner Heimatpfarrkirche die Bäume in der Kirche standen und dass die erst dann rausmarschierten, obwohl da schon Liturgiereform war. Und deswegen haben wir seit ein paar Jahren jetzt an dem Sonntag, der eigentlich der erste richtige Sonntag im Jahreskreis ist, obwohl es ja schon der zweite Sonntag im Jahreskreis dann ist, weil Taufe Jesu zählt immer schon wieder als erster, haben wir uns gesagt, wir lassen dieses Weihnachtsfest noch ein bisschen nachklingen. Und das steht immer unter dem Motto, die Könige sind gegangen, aber das Wunder der Weihnacht ist ja trotzdem noch da. Das Kind liegt ja immer noch in der Krippe, de facto ist ein paar Wochen älter, aber es ist immer noch da. Music after Christmas haben wir es genannt. Und das werden wir auch dieses Jahr so halten, um das nicht so sofort wieder zur Tagesordnung zurückzukehren. Also die Weihnachtsmärkte werden ja auch mit einem Schlag abgebaut und als hätte es sie nie gegeben, ist auf einmal diese ganze Stimmung ist weg. Und dem wollen wir wollen so ein bisschen nachhaltiger in diese normale Jahreskreiszeit hineinleuchten.
Diese Musik erklingt zur Spätmesse am 17. Januar um 21 Uhr. Dann singt der Kammerchor von St. Michael, der auf diese Uhrzeit auch ein bisschen spezialisiert ist.
Dieses Ensemble hat sich ja vor fast 10 Jahren gegründet, um 2 ganz bestimmte gottesdienstliche Ereignisse abzudecken. Nämlich einmal, um die Feier der Karwoche zu gestalten, weil ja da keine Instrumente gestattet sind, laut liturgischer Ordnung. Und um ein neues Format zu etablieren, nämlich diesen Spätgottesdienst um 21 Uhr und da sind wir immer am 3. Sonntag eines jeden Monats mit dem Kammerchor zugange.
Der Kammerchor singt ja ein sehr anspruchsvolles Repertoire. Im neuen Programmheft 2016 steht: Neue Sänger mit ausreichender Chorerfahrung herzlich willkommen. Was heißt denn das?
Das heißt, dass man bei unserem enormen Probentempo auch und der besonderen Konstruktion aller unserer Ensembles das Chorsingen bei uns nicht von der Pike auf lernen kann, sondern dass man schon irgendwo in Chören gesungen haben sollte, wenn man sich für eine Mitgliedschaft bei uns oder für ein Mitsingen bei uns interessiert. Das soll jetzt nicht arrogant oder abgehoben klingen, aber wir haben ein so enormes und dichtes Programm, dass man schlicht und ergreifend etwas überfordert oder vielleicht dann auch nach kurzer Zeit total frustriert wäre, wenn man dann also nach dem Motto, jetzt haben wir ja gar keine Zeit, da irgendwie so gescheit mal das 5 oder 7 oder 8 Mal zu singen, sondern das muss nach 2 Mal auch sitzen. Deswegen freuen wir uns über Menschen, die schon woanders, nach einem Wohnortwechsel zum Beispiel, gesagt haben, ich habe schon lange und Jahre auch von der Schulzeit an den Chören gesungen und ich suche auch ein entsprechendes Ensemble, wo ich dann auch da auf der Leiter weitermachen kann.
Und ein Beispiel dafür, was der Kammerchor so singt, das haben Sie uns mitgebracht.
Ja, und das ist insofern ein tolles Stück. Es ist erstens Musik von einem walisischen Komponisten, von William Matthias, 1934 geboren und 1992 gestorben. Und er hat einen ganz eigenen Personalstil. Also wenn man englische Kirchenmusik und gerade auch Weihnachtsmusik hört, dann ahnt man eigentlich schon, das könnte von ihm sein. Und es ist ein Stück, was mehrere Sprachen in sich vereinigt, nämlich Lateinisch, Englisch und altes Kirchenfranzösisch. Und das Stück heißt Zur Christemas. Also es geht um den Herrn der Weihnacht. Und das ist für uns so ein Stück, was wir so nach Weihnachten so zum Ausklang nochmal den Leuten mitgeben.
Thank you.
Das war Sir Christmas von William Matthias. Dieses Stück hören Sie auch im Spätgottesdienst am 17. Januar in der Michaelskirche in der Münchner Fußgängerzone. Und die Sendung Klangräume, die Sie gerade eingeschaltet haben, stellt Ihnen einmal im Monat vor, welche Musik dort die Gottesdienste begleitet. Denn die wählt der künstlerische Leiter, Chordirektor Frank Hönken, immer sehr gezielt aus. Und an den letzten beiden Januarsonntagen haben Sie dabei einen französischen Schwerpunkt gelegt. Da führen Sie am 24. eine Messe von Louis Vierne auf, die Messe Solennelle, eine Messe für Chor und zwei Orgeln. Sie haben in St. Michael aber nur eine.
Das stimmt nicht ganz. Wir haben ja die Orgel auf der Hauptempore stehen und dann gibt es noch das Seitenwerk, was auf der ersten Seitenempore oben auf der gleichen Höhe steht. Und das ist quasi eine kleine Orgel in sich. Und selbst ja die große Hauptwerksorgel hat ja drei Manuale und Pedal. Also insgesamt sind es vier Manuale und Pedal. Und wenn man so einen geschickt registrierenden und genial spielenden Kollegen wie den Peter Kofler hat, der macht aus einem Instrument zwei. Das klingt nachher wirklich, als hätte die Kirche zwei Orgeln.
Was fasziniert Sie denn an diesem Werk so besonders?
Es hat einen unglaublich direkten Zugriff, einen unglaublich emotionalen direkten Zugriff, dieses Stück. Wie Vierne mit der Kombination Chor und Orgel umgeht, dieser Wucht kann man sich fast nicht entziehen. Und wenn man dieses Kyrie allein einmal gehört hat, und da hören wir jetzt auch den Ausschnitt draus, dann merkt man schon den Unterschied zur Wiener Klassik oder auch zur Barockzeit oder gerade zur Renaissancezeit sowieso. Das ist eine sehr emotional und auch eine sehr persönlich aufgeladene spirituelle Musik ist.
Das Kyrie aus der Messe Solennelle von Louis Vierne, der von 1870 bis 1937 gelebt hat. Die Komposition bildet den musikalischen Teil des Gottesdienstes am Sonntag, dem 24. Januar, im Hochamt um 9 Uhr in der einzigartigen Michaelskirche in München. Chordirektor Frank Köntgen leitet dann den Michaelschor und am letzten Januarsonntag setzen sie den französischen Schwerpunkt fort. Dann ist Frank Martins Messe für zwei vierstimmige Chöre zu hören. Das Werk ist ja schon einige Jahrzehnte alt. Der aus der französischen Schweiz stammende Martin ist 1974 gestorben. Aber trotzdem, diese Musiksprache klingt immer noch nicht so ganz eingängig, oder?
Ja, diese Suggestivfrage mit dem Oder, Fragezeichen, die müsste ich jetzt eigentlich sofort konterkarieren. Das kommt auf das Ohr an, in welche diese Musik hineinfällt. Also ich erinnere mich da gerne immer an eine Anekdote oder an eine Begebenheit, die in meinen ersten Orgelunterrichtsstunden sich abgespielt hat. Ich hatte im Rahmen des C-Kurses, da war ich glaube ich zarte 17 oder 18 Jahre alt, beim damaligen Münster Kantor Josef Lammertz in Bonn Unterricht. Und als der mir im Rahmen der C-Kursprüfung ein Stück von Jean Langlais hinlegte, habe ich nur gesagt, das habe ich ihm nach einer Woche wieder zurückgebracht. Ich habe gesagt, so ein Stück brauche ich nicht. Ich spiele auf dem Dorf, da kann man so eine Musik nicht gebrauchen. Und da hat er mich ganz entgeistert angesogen und hat gesagt, Frank, ist das dein Ernst? Ich sage, na klar, ist das mein Ernst. Ne? So eine Musik, die kann ich da keinem antun auf dem Land. So, ich sage jetzt mal, eng und klein reagiert man mit 17, 18 auf Musik von großen Komponisten. Und ich glaube, so ist es mit Frank Martin auch. Natürlich ist diese Musik anders, aber ich finde es eine sehr eingängige Musiksprache, weil sie eben für die Zeit, wo sie entstanden ist, und dieses Stück entsteht in Teilen 1922 und der letzte Satz entsteht dann, glaube ich, Sanctus in Agnus Dei 1926. Das ist natürlich musikhistorisch eine Zeit, in der man mit Verlaub auch so nicht schreibt, wie Frank Martin schreibt. Das ist eine Zeit von Anton Webern, von Arnold Schönberg, von Igor Strawinski. Das sind also, da sind die Serialisten und vor allem die Zwölftöner unterwegs. Und Frank Martin schreibt einen sehr persönlichen Stil. Er kombiniert Zwölftonmusik mit ganz klassischen oder spät- oder postromantischen Klängen. Und das macht diese Musik wirklich sehr angenehm hörbar.
Das war ein Ausschnitt aus der Messe für zwei vierstimmige Chöre von Frank Martin, das Kyrie. Frank Höntgen führt das Werk am letzten Januarsonntag in der Münchner Michaelskirche auf. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass eine solche Musik auf viele Hörer vielleicht immer noch sperrig oder fremd wirken könnte. Wie kann man denn trotzdem die Schönheit dieser Musik entdecken und sich ihr nähern?
Ich glaube, dass die Aufführung im Gottesdienst die fast einzige Chance ist, sich solcher Musik zu nähern, wenn man noch keinen wirklichen Zugang zu ihr hat. Weil man nämlich dann nicht nur alleine auf diese Musik reduziert wird, sondern dass eben ganz andere Dinge in dem Gottesdienst auch noch eine Rolle spielen. Ob das jetzt die Gerüche sind, die Architektur ist, ob es die Predigt ist, die Schrifttexte oder überhaupt das gesamte Drumherum, das Setting, wie man heute so schön sagt. Ja. Und ich denke, dass man den Menschen nur raten kann, macht's die Augen zu. Und lasst mal alles los und hört einfach nur mal nach innen und nicht nach außen, sondern hört nach innen. Und dann kann man, ich glaube, sich dieser Gesamtwirkung nicht mehr entziehen.
Ja, und die Musik, das haben Sie ja sehr schön ausgeführt, ist ja auch bewusst für einen Gottesdienst geschrieben. Da gehört dieses ganze Geschehen ja eigentlich dazu.
So ist es. Und Frank Martin kommt ja aus einer Umgebung, die natürlich schon christlich geprägt ist. Vater war kalvinistischer Pfarrer, er ist eines von 10 Kindern und die Familie hat französisch-hugenottische Wurzeln. Aber da sieht man mal, dass man Menschen eben doch nicht auf ihre Herkunft so reduzieren kann oder Schlussfolgerungen daraus ziehen kann, sondern dem Motto, der kommt aus einem kalvinistischen Umfeld. Das wird schon eine ziemlich harte und spröde Angelegenheit sein. Es ist genau das Gegenteil der Fall. Diese Musik ist alles andere als sperrig oder spröde. Sie ist eigentlich ein hochemotionales Klangbad. Und dann in so einer großen Kirche wie unserer wirkt diese Musik nochmal ganz eigen.
Sie haben es gerade angeschnitten. Frank Martin kommt aus einer protestantisch-kalvinistischen Familie. Hören Sie das als Spezialist aber dann doch manchmal, dass er diesen Hintergrund hat?
Nein, das glaube ich nicht. Also ich, wenn mir das jetzt einer nicht vorher gesagt hätte, ich wüsste jetzt nicht, ob es irgendeine kalvinistische Kompositionsgrundstruktur gibt, die man da irgendwie raushört. Ich würde sogar genau sagen, es ist genau das Gegenteil. Es ist eben kein sehr reduziertes, sehr kontrolliertes oder wenig emotionales Stück. Ich finde sogar ganz im Gegenteil. Und ich finde es auch einen höchst ökumenischen Reiz zu sagen, sowas gehört in jede Form von Gottesdienst und gerade in den katholischen, wo wirklich die Sinne allumfassend wirklich bedient werden und auch dazu dienen, sich spirituell diesem Geheimnis zu nähern.
Dann hören wir zum Schluss doch noch einmal in diese Komposition hinein. Vorher aber noch einmal der Hinweis auf das Jahresprogramm der Kirchenmusik in St. Michael in der Münchner Fußgängerzone. Es liegt dort kostenlos aus und vielleicht sollte man sich gerade dieses Werk von Frank Martin in diesem Heft besonders dick anstreichen. Wir verabschieden uns damit aus dieser Klangräume-Sendung, die sich einmal im Monat der Kirchenmusik in St. Michael widmet. Wir, das sind
Frank Höntgen
und Alois Bierl und ich bedanke mich besonders bei Frank Höntgen für die Musikauswahl. Diese Sendung können Sie noch einmal im Internet unter münchner-kirchenradio.de nachhören. Die Adresse finden Sie übrigens auch im Programmheft von St. Michael, denn dort steht auch eine Anzeige des Münchner Kirchenradios. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut bis zum 5. Februar. Dann gibt es die nächsten Klangräume und ich hoffe, Sie sind wieder mit dabei.